ARD.
Das ist kein Gegeneinander, das ist kein Tauziehen, wo der eine dem anderen einen Erfolg nicht gönnt.
Wir leben in schwierigen Zeiten, wir leben in bewegten Zeiten. Deswegen ist es gerade für uns besonders wichtig, dass wir den Menschen hier im Land Sicherheit und Stabilität geben.
Das sagen Jan Redmann und Dietmar Woidke, der CDU-Landes- und Fraktionschef und der SPD-Ministerpräsident in Brandenburg. Team Jan und Dietmar, sie duzen sich inzwischen, sind ja quasi auch zum Erfolg verdammt bei den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Denn mit Riesenlöchern im Haushalt ein neues Bündnis schmieden ist nicht ohne und das alles am besten rucki-zucki. Das schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Bevor es dann auch in Berlin ums Geld geht und das, was der Senat für die Olympia-Bewerbung hinblättert, und was er sich an Einnahmen erhofft, wenn die Spiele tatsächlich in die Hauptstadt kommen. Warum wäre ein Rückzug teurer, als die Olympia-Bewerbung durchzuziehen? So stellt es zumindest der Senat dar. Auch darum geht es heute in der Spreepolitik, passend übrigens zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in Italien. Ich bin Angela Ulrich und freue mich, dass Sie da sind. Bevor wir also olympisch werden, geht's in den Wettstreit nach Brandenburg. Klappt das mit der neuen SPD-CDU-Regierung und wer kriegt was? Amelie Ernst hat das im Blick aus unserem Potsdamer Landespolitik-Team. Hallo Amelie.
Hallo Angela.
Wie sportlich nehmen das denn die Verhandlungspartner von SPD und CDU gerade ihr Ringen, das ja mehr gemeinsam als gegeneinander sein soll?
Absolut. Und das ist auch ein bisschen olympisch hier der Gedanke. Ne? Nicht nur dabei sein ist alles, aber vor allen Dingen so Teamsport. Ne? Man versucht sich so ein bisschen zu verstehen, als wir wollen doch alle das Gleiche. Uns allen liegt doch an der Zukunft Brandenburgs. Wir sind voll auf einer Linie. Also Stabilität ist wichtig, Sicherheit ist wichtig, Verlässlichkeit für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Das ist so ein bisschen die Message. Und ja, ein bisschen, was hat das von Olympia?
Und dass sie sich auch duzen, Jan Redmann, Dietmar Woidke jetzt, der Jan und der Dietmar, sagt das was aus über die Stimmung und auch die Inhalte dieser Gespräche?
Naja, das sagt natürlich was auch darüber, wie man jetzt gerade so dasteht, aber die nächsten Tage, also die heiße Phase, die kommt ja noch. Die harten Themen, da wo es vielleicht doch schwierig wird, die kommen ja immer am Ende auf den Tisch und ob diese Dudes-Freundschaft dann wirklich was wert ist, das müssen wir mal gucken. Vielleicht gucken sie auch nochmal alle ein bisschen zurück, man war ja nicht immer so eng, der Jan und der Dietmar, ne? Die waren schon beim Sie aus guten Gründen, also auch innerhalb der Kenia-Koalition, da saß man ja schon mal zusammen am Tisch.
Als die Grünen noch dabei waren.
Als die Grünen noch dabei waren, so vor 2-3 Jahren, da hat Jan Redmann, Dietmar Woidke aber durchaus auch schon mal angezählt, auch innerhalb der Koalition, also immer so durchblicken lassen, naja, die SPD macht das hier ja schon sehr, sehr lange in Brandenburg, da muss man sich doch auch mal mehr trauen, was ändern und ja, bestimmte Sachen durchsetzen. Das hört man von Redmann jetzt eben überhaupt nicht mehr. Da ist man ja sehr, sehr eng im Moment, aber was man durchaus hört bei Jan Redmann ist so ein bisschen Selbstkritik, dass das vielleicht früher nicht immer der richtige Ton war, also dass man sich da jetzt auch zusammenfindet, um dieses Signal nach außen zu richten an die Wählerinnen und Wähler, dass man regieren kann, dass man geräuschlos regieren kann. Das steht im Moment ganz oben auf der Agenda, um eben auch Leute zu überzeugen, die vielleicht gerade ein bisschen enttäuscht sind von der Politik an sich.
Oha, geräuschlos regieren. Mhm. Was sind denn, wenn wir jetzt nach vorne gucken, die aktuellen Knackpunkte?
Also von außen betrachtet gibt es eigentlich keine wirklich großen, absehbaren Knackpunkte, wo man sagt, oh, das wird jetzt schwierig. Das war ja bei SPD und BSW ein bisschen anders. Auch in der Kenia-Koalition, da wusste man vorher, okay, beim BSW, da wurde ja ganz lange gefeilt an der Präambel des Koalitionsvertrags. Also was ist mit der Haltung zu Russland, mit der Bundeswehr? Das waren so Themen, wo man dachte, okay, mal gucken, wie sie da zusammenkommen. Oder auch mit den Grünen in der Kenia-Koalition, da war ganz klar, es muss irgendwie der grüne Touch da rein. Es muss irgendwie bei Erneuerbaren weitergehen, Energien, bei der Kohle, um den Kohleausstieg ging es oder Tier- und Naturschutz, das muss irgendwie rein. Und solche Dinge sehen wir jetzt nicht, wo man von außen sagen würde, okay, also da müssen sie sich jetzt mal entscheiden. Also das wird ja schwierig. Selbst bei so Wirtschaftsthemen sind sich SPD und CDU relativ nah, würde ich sagen. Oder man könnte auch sagen, relativ kompromissbereit.
Aber flutscht das dann wirklich so oder gibt es da doch noch Haken? Denn es geht ja doch, wenn du sagst kompromissbereit, dann doch noch um Zugeständnisse.
Es geht noch um Zugeständnisse und das große Zugeständnis ist aber eigentlich, dass alle jetzt wahrscheinlich mal in diesen Verhandlungsgruppen, die jetzt bestimmte Themen bearbeiten, gucken müssen, was sind vielleicht Sachen, die wir drin lassen müssen, die vielleicht doch das CDU-Profil oder die SPD deutlich machen in diesem Koalitionsvertrag, damit es nicht so einheitlich wird, dass auch vielleicht die Parteibasis irgendwann sagt, wieso sind wir eigentlich in der Koalition? Hier merke ich ja gar nicht mehr, dass da CDU irgendwie
drin ist. Wenn alle das Gleiche
wollen. ist dann auch ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen die Gefahr dieser großen Einheitlichkeit im Moment.
Und über allem steht ja das Geld, das Riesenloch im Haushalt. Pro Jahr fehlen rund 3 Milliarden. Zum Sparen also verdammt gleich von Anfang an. Das ist ja in Koalitionen meistens schwierig.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, das macht es einfacher, ne? Weil man sagt, gut, wir haben nichts zu verteilen, da können wir auch allen jetzt sagen, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen
okay,
wir nicht.
Okay, also die harten Schnitte gleich am
das
Anfang.
Das könnte auch schneller gehen. Ne? Ja. Andererseits, wie gesagt, ist die Gefahr, dass man eben dann auch Profil verliert, weil man gar nicht mehr weiß, okay, wenn die SPD jetzt in Sachen Sozialpolitik zum Beispiel gar nichts mehr deutlich macht und sagt, das ist aber hier, keine Ahnung, Vergabe Mindestlohn, das ist doch unseres eigentlich, da wollten wir doch mal ran und immer nur man sich auf so eine Linie einigt, das ist dann wirklich schwierig.
Und obwohl das ja bei Koalitionen immer ganz am Ende steht, würde ich mit dir auch gerne noch ein bisschen Köpfe gucken. Weißt du mehr, wer wird was unter Woidke? Der will ja weiter Ministerpräsident bleiben. Und ich nehme auch an, Jan Redmann ist absolut gesetzt, oder?
Der ist absolut gesetzt. Aber wir fragen uns tatsächlich im Moment, wofür eigentlich? Auch da muss man sagen, sie schaffen es bisher wirklich insofern geräuschlos zu sein, als dass auch da wirklich nichts nach außen dringt, was belastbar ist. Alle spekulieren so ein bisschen vor sich hin. Ja, was könnte Jan Redmann werden? Er ist Jurist, ist es dann das Justizministerium, aber das ist auch kein großes
zu wenig
und schweres, genau,
ne?
Zu wenig schwergewichtig. Klar, Finanzministerium würde jetzt naheliegen, weil da Robert Krumbach im Moment das Ministerium leitet, der aber ja eigentlich mal fürs BSW reingekommen ist. Der Posten wäre eine Variante. Nun gibt es aber auch andere Finanzpolitiker bei der CDU, wie Steven Breetz, den parlamentarischen Geschäftsführer. Der könnte qua Kompetenz sagen, das ist eigentlich sein Ressort, nicht unbedingt das Kerngeschäft von Jan Redmann bisher gewesen. Wäre eine Variante, ist ein bisschen größeres Ministerium und natürlich das Innenministerium, also ein klassisches CDU-Ministerium, wo ja auch schon öfter die CDU Minister gestellt hat in Brandenburg. Aber da ist wiederum René Wilke vielleicht ein möglicher Nachfolger von Dietmar Woidke irgendwann, der gerade sich eingearbeitet hat und der auch.
Ja, der extra dafür auch gekommen ist.
Der
ne?
extra dafür gekommen ist, der da sein Thema auch hat und der insgesamt auch ein ganz gutes Feedback bekommt aus verschiedenen Richtungen, also auch von der SPD, auch von der CDU, von anderen Seiten. Das wäre auch ein bisschen sehr unruhig, da gleich wieder dran zu wackeln, glaube ich. Insofern ist es nicht so deutlich wie vielleicht zu anderen Zeiten, wo man sagen konnte, okay, das wird auf jeden Fall das Innenministerium für die CDU.
Aber die CDU wird nicht nur einfach die BSW-Ministerien übernehmen.
Nein, das glaube ich nicht, wobei es schon noch andere Dinge gibt, die naheliegen. Also Christi Augustin zum Beispiel von der CDU ist Bildungsexpertin, Familienpolitikerin schon sehr lange, auch im Landtag, könnte natürlich durchaus Anspruch erheben, zum Beispiel auf das Bildungsministerium, das jetzt noch bei der SPD ist im Moment.
Aber die wollen es vielleicht auch loswerden, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist natürlich auch ein Ministerium, ne, da kann man nicht so viele Lorbeeren automatisch ernten. Dann gibt es eben noch das Infrastrukturministerium, wo im Moment ein BSW-Minister ist mit Detlef Tabbert. Wäre eine Möglichkeit, auch da hat die CDU sicherlich kompetentes Personal. Aber man wird nicht einfach sagen, okay, wir nehmen das, was vom BSW übrig ist und besetzen das. So wird es nicht laufen.
Noch viele Fragezeichen, aber das ist ja auch normal. Wie gesagt, mit den Köpfen ist man auch vorsichtig, um nicht Leute zu früh schon zu verbrennen. Aber wie geht es jetzt konkret weiter? Die müssen sich ja ein bisschen beeilen, wenn man sieht, dass zum Beispiel der Landesparteitag der SPD schon Mitte März ist und man eigentlich den neuen Koalitionsvertrag schon absegnen will.
Genau, und deswegen ist es ein sehr ambitionierter Zeitplan, dass man übernächste Woche eigentlich schon voraussichtlich zumindest eine kompakte Form des Koalitionsvertrages vorlegen will. Das wäre also die erste Märzwoche, vielleicht Anfang der zweiten, aber das klang in dieser Woche, als wir nach dem Zwischenstand gefragt haben, sehr, sehr glaubwürdig und ambitioniert und dadurch, dass eigentlich keine ganz großen Knackpunkte da sind, jetzt sind wir wieder beim Thema, glaube ich, dass dieser Zeitplan auch zu halten ist.
Das heißt, es könnte geräuschlos vergleichsweise weitergehen, richtig?
Zumindest in dieser Phase des Koalitionsvertrags. Ne? Was danach kommt und ob dann diese Finanzlöcher nicht wirklich noch ein großes Nachspiel haben, das ist dann die andere Frage. Aber dass man erstmal zu einem Koalitionsvertrag kommt, dass man den Leuten erstmal signalisiert, wir können zusammen, wir wollen nicht nur, wir können auch irgendwie zusammen, das sehe ich im Moment durchaus realistisch.
Und das werdet ihr natürlich in der Landespolitikredaktion im Blick behalten. Amelie Ernst war das in Potsdam. Ich danke dir herzlich.
Sehr gerne.
Und dicke mit Geld hat es Berlin auch nicht. Trotzdem ist Kai Wegner überzeugt, Olympia in Berlin, das wär's.
Eins ist unbestritten, wenn es um die internationale Strahlkraft geht, die Internationalität, die zu 40% in die Entscheidung mit reinfallen, hat Berlin sehr, sehr gute Karten.
Aber eine Olympia-Bewerbung ist eben nicht nur Strahlkraft. Es muss auch Begeisterung her unter den Leuten, die in Berlin leben. Und die ist bisher überschaubar, gibt der Berliner Olympia-Beauftragte KW Nieromand auch zu.
Wir wissen, dass es eine kritische Haltung gegenüber einer Olympia-Bewerbung gibt.
wie das Olympiakuratorium die Begeisterung jetzt ankurbeln will. Und über eine sehr merkwürdige Kostenschätzung kann ich mit Sebastian Schöbel sprechen, unserem landespolitischen Olympiabeobachter. Hallo Sebastian.
Hallo, grüß dich.
Klar ist, Olympische Spiele in Berlin, die gäbe es nicht zum Nulltarif, aber eine sehr merkwürdige Zahl geistert durch die Presse. Hören wir nochmal den Olympiabeauftragten Kaveh Nyiromant.
Eine Zahl von 15 Milliarden ist ein völliger Blödsinn. Das wird das niemals in Berlin kosten.
Sebastian, das wäre ja auch happig. 15 Milliarden Euro für Olympia in Berlin. Was ist das für eine Zahl?
Ja, die ist zustande gekommen, weil die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die ja zuständig ist offiziell, dem Volksbegehren der Olympiagegner eine Kostenschätzung hat zukommen lassen.
Das müssen
ist ganz
die machen,
normal.
Ne?
Das ist ganz normal, genau. Die haben die beantragt. Wenn man ein Volksbegehren macht, dann ist die Innenverwaltung dazu verpflichtet, dann zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal ausrechnen, was das kostet, was ihr da eigentlich von uns wollt. Und diese Kostenschätzung ist nun eingegangen und die ist an sich schon ein interessantes Dokument, weil die Innenverwaltung eigentlich aufgeschrieben hat, und ich sag mal, das ist so ein bisschen ein semantischer Trick gewesen, die hat eigentlich aufgeschrieben, was kostet es, wenn wir unsere Bewerbung zurückziehen. Das ist ja das, was das Volksbegehren auch will, und hat dann im Prinzip aufgeschrieben, ja, Verwaltungskosten, ein bisschen was für die Bewerbung haben wir ja schon bestellt und Projekte laufen, das müssten wir dann bezahlen, würde uns 1 Million Euro kosten, wenn wir das jetzt hier zurückziehen würden. Aber was das Volksbegehren natürlich irgendwie auch wollte, aber nicht explizit nachgefragt hat, ist eben, was kostet uns denn Olympia? Und da hat dann allerdings eine Zeitung in Berlin, die Morgenpost, versucht, aus dem vagen Informationen, die die Innenverwaltung rausgegeben hat, rauszurechnen, naja, was kostet denn nun Olympia eigentlich? Haben sie dazu irgendwas gesagt? Und kam auf 15 Milliarden Euro. Und tatsächlich hat Herr Nyiromant in dem Punkt recht, das kann man so aus dieser Kostenschätzung nicht rauslesen, sondern stattdessen hat die Innenverwaltung gesagt, ja, wir wissen nicht, was Olympia kostet, das können wir jetzt ja noch gar nicht sagen.
Aber man kann 15 Milliarden auch nicht ausschließen. Aber nee, es ist so ein bisschen genau. Eine gegriffene Zahl im Moment.
Ja, also diese 15 Milliarden hat vor allem das Volksbegehren selber, also die Initiative selber in die Welt gesetzt, weil sie gesagt haben, naja, also die Innenverwaltung hat so angedeutet, ja, so in einem niedrigen, mittleren, einstelligen Milliardenbereich wird es ja wahrscheinlich liegen, die Ausgaben für Olympische Spiele in Berlin, aber wirklich auch nur angedeutet vage mit dem Hinweis, das kann man so alles überhaupt nicht klar sagen im Augenblick. Und das Volksbegehren, die Initiative hat dann daraus gemacht, naja, also das sind ja dann so mittlerer, einstelliger Milliardenbereich, also 5 Milliarden Euro, aber wenn man mal ehrlich ist, daraus werden ganz schnell 15 bis 20 Milliarden Euro.
Okay, also sehr über den Daumen gerade.
Ja, wobei das auch nicht weit hergeholt ist. Denn ich habe mal geschaut, die Olympischen Spiele in der Vergangenheit, jetzt zuletzt, klammern wir jetzt mal Paris aus, Japan 2020, 15 bis 20 Milliarden Euro Kosten. Mit dem Hinweis, das war während der Corona-Pandemie. Dann die Spiele in Rio 2016, 20 Milliarden Euro. Das heißt, dieser Betrag, der ist nicht aus der Luft gegriffen. Er muss dann allerdings eingeordnet werden, wenn man sich die Pariser Spiele vom letzten Jahr anschaut. Da hat es Paris, hat es Frankreich geschafft, die Spiele für rund 6,6 Milliarden Euro auszurichten. Das heißt, da ist was in Bewegung, was die Kosten angeht. Was die Innenverwaltung im Augenblick einfach nur sagt, ist, wir wissen es Stand jetzt wirklich noch nicht.
Aber es gibt ja auch immer diese Gegenrechnungen. Das bringt wahnsinnig viel. Da wird modernisiert, Infrastruktur, Sportstätten und. Das zieht Leute an, das zieht auch Unternehmen an. Gibt es da schon irgendeine Größenordnung, was das Berlin bringen könnte?
Keine seriöse. Und das ist auch das Problem, dass da beide Seiten, sowohl Olympia-Befürworter als auch Olympia-Gegner, im Trüben fischen. Denn die Rechnungen sind sehr komplex und am Ende bleibt man immer, ich sag mal, mit einem Fragezeichen zurück. Die Innenverwaltung, der Senat, die Olympia-Befürworter, der Landessportbund und so weiter, die argumentieren mit massiven Einnahmen für die Wirtschaft, allein was den Tourismus angeht. Aber auch die Firmen, die sich dann eben beteiligen an Bauprojekten und so weiter. Und sie rechnen zum Beispiel auch die Investitionen in die Infrastruktur, die dann natürlich von der öffentlichen Hand kommen, also wieder aus Steuergeldern. Aber auch die haben ja einen wirtschaftlichen Effekt. Und das alles sei im Milliardenbereich. Ein hoher, einstelliger Milliardenbetrag sei da an Investitionen möglich. Wie gesagt, mit dem Hinweis, viel von diesem Geld kommt aus öffentlichen Kassen. Das haben wir als Steuern gezahlt. Hat aber eine wirtschaftliche Auswirkung. Die kann man aber nicht seriös beziffern, weil das keiner weiß. Weil keiner weiß, was bringt denn eine neue Tramverbindung oder eine neue S-Bahn-Verbindung der Berliner Wirtschaft. Im Gegenzug sagen die Gegner, das kostet alles einen Haufen Geld, aber der Effekt für die Wirtschaft ist gering, weil dann kommen zwar Olympiatouristen, aber alle anderen Touristen bleiben weg, weil die wollen dann vielleicht nicht in der Zeit nach Berlin kommen, weil die Hotels dann besonders teuer sind, die bleiben dann weg, das Geld haben wir dann also nicht eingenommen. Und die zeigen zum Beispiel auch auf Großereignisse wie die Europameisterschaft im letzten Jahr, ganz viele Leute kommen in die Stadt, wollen Fußball gucken, aber die keinen Fußball gucken wollen, die sind halt nicht gekommen. Und am Ende hat man in den 2, 3, 4 Wochen viel Geld verdient in der Gastronomie und danach ist aber alles wieder auf dem alten Stand. Aber auch diese Rechnung ist so nicht ganz seriös, weil natürlich haben solche Großereignisse große wirtschaftliche Auswirkungen. Wie lange die anhalten, kann keiner seriös sagen.
Und gibt es irgendeine Festlegung, was der Bund, egal ob es jetzt München, Berlin, Rhein-Ruhr, Hamburg, das sind ja die anderen, die Konkurrenten quasi von Berlin für die deutsche Bewerbung, was der Bund dazu geben würde?
Nicht in Eurobeträgen. Also, und genau das war auch ein Streit diese Woche im Hauptausschuss. Ne? Da sitzen die ganzen Haushaltspolitiker zusammen und müssen über das Geld, was Berlin ausgeben will, dann letztlich befinden. Und da gab es schon den Streit über die Frage, hat denn der Bund eigentlich schon klar gesagt, dass er uns wirklich unterstützen würde und wie viel? Der Senat und vor allem der Olympiabeauftragte KW Nieroman sagen ganz klar, ja, wir haben das Commitment des Bundes. Wer auch immer Olympia ausrichten würde für Deutschland, kriegt Unterstützung vom Bund. Und das wird natürlich auch passieren. Aus der Opposition kamen dann aber eher Töne wie, ja Moment mal, aber wozu hat sich der Bund denn jetzt hier eigentlich verpflichtet? Was bezahlen die uns denn jetzt wirklich eigentlich? Bezahlen die uns zum Beispiel, wenn wir in Berlin die Spiele wirklich kriegen, wir dürfen sie ausrichten und dann auf die Idee kommen, ja wir bauen dann zum Olympischen Dorf noch eine zusätzliche S-Bahn-Verbindung. Zahlt das der Bund? Oder sagt der Bund dann am Ende, nee, Moment mal, also nein, das zahlen wir euch natürlich nicht. Und diese ganzen Sportstätten, die da saniert werden sollen, da sagen die Olympia-Befürworter und der Senat, naja, da werden dann Bundesmittel natürlich mobilisiert. Und dann sagt die Opposition, nicht ganz zu Unrecht, ja, aber wieso soll denn der Bund für Olympische Spiele hier eine Turnhalle von irgendeiner Schule sanieren? Die sagen doch auch, Leute, wir bauen euch hier, wir helfen euch mit, das neue Schwimmstadion zu bauen. Aber eure Sportstätten sanieren, weil ihr Olympia ausrichtet, das machen wir nicht. Aber das sind alles Fragen für die Zukunft. Das kann im Augenblick keiner sagen, wie viel es am Ende sein wird.
Also bei den Geldern, bei den Kosten, auch Einnahmen möglicherweise noch viele, viele Fragezeichen. Sebastian, du hast eben schon das No-Olympia-Volksbegehren angesprochen. Wie läuft das gerade? Was passiert da? Was wird noch passieren?
Ja, die bereiten im Prinzip ihre Unterschriftensammlung vor, damit sie zunächst einmal ein Volksbegehren machen können. Das Volksbegehren zielt ja erstmal nur darauf ab. Das ist das dezidierte Ziel dieses Volksbegehrens. Berlin soll seine Olympiabewerbung zurückziehen. Wir wissen jetzt schon, also das wird irgendwann dieses Jahr, werden die ihre Unterschriften sammeln. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die Schwelle da in der ersten Phase sehr leicht zu erreichen ist, die werden genug Unterschriften kriegen und dann geht das Ganze ins Abgeordnetenhaus. Die müssen sich damit auseinandersetzen und die Mehrheit von SPD und CDU wird sagen, nein, wir ziehen unsere Bewerbung nicht zurück. Woraufhin dann das Volksbegehren, die Initiative sagen kann, gut, ihr wollt das, was wir hier gefordert haben, nicht umsetzen, dann machen wir jetzt einen Volksentscheid. Und bei dem wissen wir, dass der erst nächstes Jahr stattfinden wird. Das heißt, die Entscheidung...
Nach der Entscheidung.
Exakt, nach der Entscheidung des DOSB am 26. September diesen Jahres. Wer darf sich für Olympische Spiele im Namen der Deutschlands bewerben? Und da ist eben die Frage, kriegt es Berlin? Sollten wir am 26. September vom DOSB hier in Berlin mit unseren Partnern ausgesucht werden, ja, ihr dürft euch bewerben für die Spiele, dann ist 2027 mit aller Wahrscheinlichkeit auch der Volksentscheid. Und das
was
könnte
natürlich
passieren,
das Olympische Komitee, das Nationale weiß, dass das da vielleicht noch eine Klatsche kommt.
Da hängt ein Damoklesschwert über dieser möglichen Berliner Bewerbung. Und das wissen die Olympiagegner auch und das ist genau das, worauf sie abzielen.
Bisher gab es ja so Umfragen, wo es erst hieß, 2/3 sind dafür, dann doch wieder nicht, nur die Hälfte für Olympia. Jetzt lese ich in aktuelleren Umfragen sogar 2/3 gegen diese Olympia-Bewerbung. Wie will denn KW Nieroman, der Olympia-Beauftragte, der Senat, die es wollen, wie wollen die denn jetzt Begeisterung doch noch wecken?
Werbung. Ganz viel Werbung. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen überschüttet werden mit Pro-Olympia-Werbung. Außerdem wird es, ja, ich sag mal, Dialogformate geben, wo man hingehen kann und man kann mit Spitzensportlern, die natürlich gerne hier in Berlin zu Olympia antreten wollen, aber auch mit Vereinen, mit Menschen einfach ins Gespräch kommen über Olympia. Und die Kampagne des Senats zielt darauf ab, die Leute dazu zu kriegen, erstmal sich für Olympia zu interessieren, das Konzept sich mal ein bisschen näher anzuschauen und dann sollen sie es mit verbessern. Was sie explizit nicht machen, ist, die Leute zu fragen, wollt ihr das eigentlich? Und das ist der Kernpunkt der Kritik an dieser ganzen Kampagne, die da läuft. Die wollen auch in die Kieze gehen. Jeder Kiez kriegt eine Veranstaltung. Und diese Kiez-Tour ist jetzt auch schon angelaufen. Und KW Nieroman hat ja angedeutet, naja, die ersten Veranstaltungen, die waren jetzt nicht, ich sag
keine
mal.
Keine Burner,
nicht überlaufen. Sagen wir es mal so. Aber da will man auf jeden Fall besser werden.
Also mal gucken.
Es ist nicht nur kalt draußen. Vor allem diese Veranstaltungen finden halt unter der Woche zwischen 15 und 18 Uhr statt. Ich weiß nicht, was du da immer machst, aber also eigentlich weiß ich,
Olympia-Pro-Veranstaltungen zusammen.
Naja,
wir sehen uns da zu der Zeit häufig, würde ich jetzt mal behaupten.
Exakt, genau. Also die meisten Leute werden um die Zeit arbeiten oder die irgendwie zu Hause dann die Kinder versorgen. oder sie sind halt am Wochenende, Samstag, Sonntag zwischen 9 und 12 dann irgendwo in einer Sporthalle oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute am Wochenende zwischen 9 und 12 Lust haben, zu so einer Veranstaltung zu gehen.
Also diese Kiez-Werbung noch ein bisschen vorsichtig angelaufen. Sebastian, jetzt noch zum Abschluss noch mal eine Sache, die ich auch interessant fand. Berlin bewirbt sich ja um 3 mögliche Spiele, 2036, 40, 44. Und gerade für dieses erste Datum, 2036, da hat sich jetzt sogar der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert und hat Bedenken ausgesprochen. 100 Jahre wären das nämlich nach den Nazi-Spielen in Berlin von 1936. Ist das auch wirklich noch mal ein Haken an der ganzen Sache?
Ich weiß nicht, wie emotional die Leute das tatsächlich begleiten, diese Diskussion. Das hatten wir ja in Berlin ja schon. Der Bundespräsident kommt da jetzt relativ spät mit seiner Aussage. Es gibt genug Leute, die hier auch schon in der Berliner Politik schon vor über einem Jahr gesagt haben, also 2036 bitte gar nicht, das geht nicht. Es gibt andere wie Kai Wegner, die sagen ja, aber gerade deswegen, wir wollen dann zeigen, das
wir
ist nicht...
besser.
Wir können es besser und das ist nicht 1936 hier, sondern wir sind in Deutschland 2036. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich finde, es gibt für beide Sichtweisen gute Argumente. Aber am Ende des Tages ist das nicht ausschlaggebend für die Entscheidung des DOSB. Und vor allem wissen wir ja gar nicht, für welche Spiele wir am Ende eventuell den Zuschlag bekommen könnten. Das sind ja 3 verschiedene Spiele in der Verlosung sozusagen. Und ich sage auch ganz ehrlich, was aus meiner Sicht gegen 2036 spricht, ist nicht zwingend das historische Datum, sondern das ist einfach ein bisschen sehr früh. Mhm. Wenn wir die Zeitabläufe hier in Berlin mal betrachten für Großprojekte, glaube ich, wäre uns mit 2044 mehr gedient.
Sagt Sebastian Schöbel, unser Olympia-Reporter hier, nicht in Italien. Da gehen ja die Olympischen Winterspiele aktuell jetzt gerade zu Ende. Sebastian, ganz spannend. Ich danke dir herzlich.
Gerne.
Und weniger sportlich gucken wir jetzt auf eine Berliner Straße, die uns diese Woche beschäftigt hat. Die Berliner Saarstraße in Friedenau. Von der Stadtautobahn A103 zur Kaisereiche führt sie eher ein Straßenstummel, der aber doch hat aufhorchen lassen. Denn ein Gericht hat diese Woche angeordnet, stopp, stopp, dort muss wieder Tempo 30 gefahren werden statt Tempo 50 auf der Saarstraße und hat damit Verkehrssenatorin Bonde von der CDU und auch dem regierenden Bürgermeister eine ziemliche Klatsche versetzt, die vielleicht Wellen schlagen könnte. Thorsten Gabriel aus unserer Berliner Landespolitik ist bei mir. Hallo Thorsten, grüß dich.
Hallo.
Jetzt sollten wir vielleicht vorher erst nochmal einordnen, was das mit diesem Tempo 30, Tempo 50 auf einigen Berliner Hauptstraßen 23 insgesamt auf sich hat.
Ja, also Hintergrund ist, dass die noch vormalige rot-grün-rote Landesregierung beschlossen hatte, zur Aufbesserung der Luftqualität an ungefähr 40 Straßen Tempo 30 anzuordnen und diese Entscheidung wurde dann von der jetzigen schwarz-roten Regierung in weiten Teilen wieder aufgehoben, muss man sagen. Also für 23 Abschnitte wurde gesagt, ja, die Luftqualität hat sich so verbessert, da soll jetzt wieder Tempo 50 an diesen Hauptstraßenabschnitten gelten. Freie Fahrt für freie Bürger ist für manche so ein ganz hohes Gut und deswegen wird viel gestritten. Und so war es eben auch hier und deswegen gilt an 23 Abschnitten eigentlich jetzt wieder Tempo 50.
Unter anderem eben auch an dieser Saarstraße. Bis letzten Mittwoch, muss man sagen, ja. Da kam dann dieser Gerichtsbeschluss.
Da hat das Verwaltungsgericht der Beschwerde eines Anwohners stattgegeben, der an der Saarstraße wohnt, der sich durch die Anhebung auf Tempo 50 beeinträchtigt fühlte. Und das Gericht hat dem stattgegeben. Gar nicht so sehr mit Blick auf die Luftqualität, sondern vor allen Dingen auf die Verkehrssicherheit. Auch das spielt ja immer wieder eine Rolle, weil es nämlich gesagt hat, als Tempo 30 gegolten hat, ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 10% zurückgegangen. Also kann man nicht rechtfertigen, jetzt wieder auf Tempo 50 zu gehen. Das Ganze war ein Eilverfahren und deswegen wurde die Senatsverwaltung angewiesen, die Schilder, die darunter anwiesen, dass dieses Tempo 30 nur in der Nacht gelten soll, tagsüber aber wieder Tempo 50 gefahren wird, dass diese Schilder mal schön wieder abgenommen werden sollen.
Bisher hat sich da übrigens nichts getan. Ich wohne auch in der Nähe des Ganzen und die Verkehrsverwaltung überlegt ja offenbar noch, Beschwerde einzulegen.
Ja, also die Juristen der Senatsumweltverwaltung beugen sich noch über den Beschluss und man hört so, es könnte vielleicht nächste Woche eine Entscheidung darüber geben, ob man Beschwerde gegen diese Verwaltungsgerichtsentscheidung einlegt. Was wir auch wissen, ist natürlich, dass diese Entscheidung jetzt nicht so irgendwie, na sagen wir mal, so eine lauwarme Entscheidung ist, die sagt, ja, es könnte schon sein, dass das nicht so ganz richtig ist, sondern das Gericht hat im Grunde schon eine ziemliche Klatsche erteilt. Also man darf gespannt sein, wie die Senatsverwaltung damit umgeht.
Die Opposition zumindest, die geht ganz klar damit um, die sagt, Edge, habt ihr nun davon? Die grüne Verkehrsexpertin oder Hassepass zum Beispiel meint?
Das Gerichtsurteil ist ein Paukenschlag. Es wird richtungsweisend sein. Es ermutigt auch viele Leute, dann weiter zu klagen, besonders die Anwohner, die ja ein Recht darauf haben, zu klagen. sagen.
Kai Wegner, aber der regierende Bürgermeister, der will sich jetzt von dieser Gerichtsentscheidung nicht irritieren lassen.
Für mich bleibt weiterhin klar, auf den großen Straßen dieser Stadt, auf den großen Verkehrsachsen sollte die Regelgeschwindigkeit 50 sein. Ich halte unsere Beschlüsse für richtig und befürchte keine Signalwirkung.
Kai Wegner befürchtet keine Signalwirkung. Wie siehst du das? Werden andere Anwohner möglicherweise jetzt auch noch gegen Tempo 50 klagen?
Das weiß man natürlich nicht, ob sich manche jetzt ermutigt fühlen. Unser Recherchestand ist zumindest, dass es im Moment keine weiteren Klagen zu anderen Straßenabschnitten gibt. Was ich bei Wegner bemerkenswert finde, ist, dass er sich ja relativ zurückhaltend sogar geäußert hat. Also ich fand zumindest, dass er jetzt nicht groß zum Kampf aufgerufen hat und auch überhaupt keine Gerichtsschelte zum Beispiel betrieben hat, was ja manchmal auch der Fall ist.
Nun war das aber insgesamt wieder keine so besonders tolle Woche für Ute Bonde, die Verkehrssenatorin. Es gab auch bei einem Tram-Prestige-Projekt schlechte Nachrichten.
Ja, sie hat nicht so richtig einen Lauf, auch wenn sie jetzt für diese Nummer nicht so richtig was kann. Anfang der Woche war es eigentlich angekündigt, große Premierenfahrt für den neuen Urban Liner. Das ist eine XXL-Straßenbahn, die durch die Stadt fahren soll, eine extra lange Straßenbahn. Und dann kam
wo dann auch deutlich mehr Leute reinpassen.
Genau, ja. Und dann, also es waren alle eingeladen, der Regierende, die Verkehrssenatoren und also jeder, der irgendwie in dieser Stadt Rang und Namen hat, sollte also zur Premierenfahrt kommen. Und dann kam am Wochenende, also vor einer Woche, die schlichte Absage per Mail der BVG, es tut uns leid, es sind noch nicht alle Genehmigungen vorhanden und deswegen müssen wir die Premierenfahrt leider absagen. Das war in der Tat sowas wie so ein kleiner Paukenschlag, von dem Frau Hassepass jetzt gerade sprach, wo man sich natürlich gefragt hat, wie geht das denn? Also ich meine, ihr ladet hier groß ein und habt noch nicht mal alle Genehmigungen in der Tasche.
Was genau fehlte denn?
Es war vorher schon mal berichtet worden, könnte es sein, dass diese Bahn zu schwer für unsere Brücken ist, wo man sich ja auch denkt, hoppla, sowas prüft man doch vorher, wie schwer darf eine Bahn sein, um über bestimmte Bauwerke zu fahren. Das war es dann am Ende aber gar nicht. Also über Brücken darf diese Bahn auch fahren, auch mit ihren 100 Tonnen und allem Möglichen. Aber der Alexanderplatz macht den Statikern so ein bisschen Sorge. Unter dem Alexanderplatz sind ja mehrere U-Bahn-Tunnel. Also das ist ja quasi löcherig wie ein Schweizer Käse, hat jemand gesagt. Der Alexanderplatz im Untergrund. Und da ist die BVG jetzt aufgefordert worden, nochmal neu zu berechnen, was diese Last der Straßenbahn mit dem Untergrund macht, wenn sie denn darüber fahren würde. Das, was wir hören, ist, das kann das Projekt jetzt insgesamt nicht gefährden. Also nicht, dass man sagt, ja, ist ja schön, jetzt haben wir diese Straßenbahn bestellt, aber sie dürfen nicht fahren. Aber es wird sich hinziehen, bis sie dann wirklich fahren darf und bis diese Berechnungen alle nachgewiesen sind.
Deswegen im Moment noch kein Urban Liner, zumindest nicht im Regelverkehr, wäre ja bitter, weil die fährt ja ganz viel im Osten, auch in den Westen rein, aber wenn sie nicht über U-Bahn-Tunnel fahren dürfte, wäre ziemlich desaströs.
Genau, und was natürlich auch die Frage aufwirft, warum war das zum Beispiel bei früheren Genehmigungen von Straßenbahnen nicht der Fall, dass da genauer hingeschaut wurde und so. Und da wurde uns schon gesagt, egal ob es um Brücken oder Tunnel geht, da ist man natürlich jetzt besonders sensibilisiert. Also seit wir die Carola-Brücke gekannt haben, und den Einsturz und unsere maroden Brücken in Dresden, genau. Und unsere maroden Brücken schaut man natürlich schon genauer hin, wie ist das mit der Statik, was darf da sein, was darf da nicht sein. Dient am Ende ja auch unserer Sicherheit, muss man natürlich sagen. Aber es zieht natürlich spannende Entwicklungen nach sich, wie wir jetzt sehen.
Wir werden nachfragen. Danke herzlich, Thorsten Gabriel.
Sehr gern.
Und dies habe ich noch für Sie. Die Zahl der Woche. 63.500. So viele junge Berlinerinnen und Berliner dürfen in diesem September zum ersten Mal über das Abgeordnetenhaus mit abstimmen. Das sind die Erstwähler deutlich mehr als zuvor, denn auch die 16- und 17-Jährigen, die sind erstmals an die Urnen gerufen fürs Berliner Parlament. Klasse Sache, hat der Landeswahlleiter Stefan Bröchler gesagt, der diese Woche diese Zahlen bekannt gegeben hat. Und er will auch versuchen, in Schulen zu werben, damit diese jungen Leute, die könnten auch wirklich gehen, an die Urnen gehen, wählen gehen am 20. September. Und weil wir ja sportlich in diesen Podcast gestartet sind, lege ich Ihnen auch einen anderen sportlichen noch ans Herz. Kein Olympia, schon klar, aber das Hauptstadtderby. Zwei Vereine, zwei Ligen, ein Podcast über Union und Hertha. Christian Beek und Axel Kruse widmen sich jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu finden in der ARD-Audiothek, da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Abonnieren Sie uns gern und hören auch nächste Woche wieder rein. Tschüss, sagt Angela Ulrich. Thank you.